Dann beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf einige Verse aus Römer Kapitel 3, nämlich Römer 3, 9 bis 12 und 21 bis 24. Predigt geht heute ja Offenbarung über das Gericht am großen weißen Thron. Und da ist da schon einiges Wichtige gesagt hier bei Paulus, Römer 3, was da relevant ist und gilt. Verse 9 bis 12. Wie nun, fragt der Apostel Paulus, haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Eben sowohl von den Juden als auch von den Griechen, die hier stellvertretend für die ganzen Nichtjuden stehen. Keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tue, da ist auch nicht einer. Und dann weiter Vers 21 bis 24. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir heute wieder zusammenkommen dürfen an diesem Sonntag, um miteinander auf dein Wort zu hören. Und dass du auch unsere Herzen in ganz besonderer Weise anrührst, dass sich jeder doch auch immer wieder klar wird über seinen eigenen persönlichen Stand vor dir. Damit wir wissen, ob auch unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen, da rede heute durch dein Wort in besonderer Weise. Und vielleicht doch auch mancher, der da noch nicht wirklich hundertprozentige Klarheit und Gewissheit hat, durch das für sich persönlich gewinnt, sein altes Leben hinter sich lässt, sich in aller Konsequenz vom Bösen, vom Falschen trennt und von ganzem Herzen dir zuwendet und die Erlösung für sich annimmt, die du am Kreuz für uns alle vollbracht hast. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Dann kommen wir zum Predigtext für den heutigen Sonntag, Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Offenbarung 20, 11 bis 15. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Schreibt der Apostel Johannes, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wem jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir haben hier nochmal nach dem tausendjährigen Reich eine ähnliche Situation wie zuvor, auch schon bei der Wiederkunft Jesu. Der Haupttäter wird sofort dem Feuersee überantwortet. Damals, vor dem tausendjährigen Reich, waren die Haupttäter das Tier und sein falscher Prophet. Hier, nach dem tausendjährigen Reich, ist es Satan selbst. Interessant, dachte ich, Gog und Magog, so schlimm sie hier auch wütern, haben nicht dasselbe Gewicht wie vor dem tausendjährigen Reich der Antichrist und sein falscher Prophet. Gog und Magog werden nicht sofort in den Feuersee überantwortet. Also ist nochmal doch eine spannende, graduelle, nicht unerhebliche Unterscheidung. Also das Tier und der falsche Prophet werden von Gott wesentlich dramatischer sofort anders bestraft als Gog und Magog. Dann wechselt mit Vers 11, Beginn unseres heutigen Predigtabschnitts, die Szene. Es geschieht etwas ganz Atemberaubendes, wenn wir es versuchen, uns bildhaft vorzustellen. Johannes schreibt, ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß. Das heißt, der Blick wird total fokussiert, einzig und allein auf diesen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Denn, so geht es weiter, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz mehr für sie gefunden. Die alte Erde und der alte Himmel, die beide ja im tausendjährigen Reich noch den Lebensraum bilden, verschwinden ins Nichts. Es wurde kein Platz für sie gefunden. Sie sind vollkommen weg. Also wenn wir uns das bildlich vorstellen, neue Himmel, der alte Himmel, alte Erde verschwinden komplett. Alles, was übrig bleibt, was noch zu sehen ist, ist jetzt der große weiße Thron und der darauf sitzt. Der schwebt gewissermaßen im vollkommen entleerten Raum, einzig und allein. Nichts anderes im Moment mehr da. Dieser, der darauf sitzt, wird nicht näher beschrieben, er wird nur erwähnt. Er ist in seiner Macht und Herrlichkeit letztlich ja auch unbeschreiblich. Der Thron wird mit zwei Adjektiven beschrieben. Er ist groß, das heißt, er ist imposant. Er signalisiert Erhabenheit und Macht und er ist weiß, das bedeutet Reinheit, Heiligkeit und Herrlichkeit. Das also ist die Ausgangsszene. Nichts anderes als dieser große weiße Thron und der darauf sitzt. Sonst absolut tabula rasa, gar nichts. Und dann fängt der Raum an sich zu füllen und zwar mit Toten. Sie werden ganz ausdrücklich so bezeichnet, die Toten, die Leichen gewissermaßen, die Gestorbenen. Das ist sprachlich, denke ich, von großer Bedeutung. Es ist nicht etwa die Rede von Seelen, wie zuvor in Vers 4. Da sieht Johannes die Seelen derer, die enthauptet worden waren. Das sind noch Lebende. Hier sieht er ausdrücklich Tote, die zwar noch existieren, aber tot sind, weil sie kein Sein in Gott haben. Denken wir zurück an den vergangenen Sonntag, darum geht's. Viermal werden sie in den zwei Versen 12 und 13 als Tote bezeichnet. Nicht anders. Damit wird unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, sie sind alle miteinander, um die es hier geht, geistlich tot. Und zwar große und kleine. Kleine, das sind solche, die in der Welt kaum wahrgenommen werden. Durchschnittsmenschen, so wie wir, die wir hier miteinander sitzen. Bedeutet keine Wertung, das sind ebenso die Leute, die nicht groß wahrgenommen werden. Im Unterschied zu den Großen, die sich jetzt noch dazugesellen, wir würden vielleicht sagen, die Großkopfeten, ja, die sich für was halten, in der Welt wahrgenommen werden, in der Welt den Ton angeben, sei es zum Guten oder in diesem Falle wahrscheinlich eher zum Bösen. Denn es sind ja Tote, geistlich Tote, die wohl eher vor allem Böses getan haben. Vor diesem großen weißen Thron besteht zwischen den Kleinen und den Großen kein Unterschied mehr. Sind alle tot. Von überall kommen sie her, Es gibt keinen Platz im Universum, wo sie sich vor dem Thron verstecken könnten, denn das ganze Universum ist ja gerade entschwunden, wurde aufgerollt und weggeräumt, ins Nichts aufgelöst. Nicht nur der dichteste Urwald, auch die tiefsten Höhlen sind weg. Adolf Pohl schreibt dazu, auf dem Schauplatz bleiben in ungeheurer Leere der thronende Gott und die Menschen zurück. Tatsächlich, es ist nichts anderes da als der Thron und die Menschen, die vor diesem Thron zum Gericht gerufen sind. Adolf Pohl weiter, gern wären auch diese Menschen vor dem Antlitz auf dem Thron geflohen. Aber sie stehen gebannt vor ihren Richter gezwungen. Da wird keiner gefragt, ob er Lust hat zu erscheinen. Da steht jeder, ob er will oder nicht. Während also alles ins Nichts entlassen wird, so Adolf Pohl weiter, der Mensch nicht. Weder kann er durch Selbstmord Schluss machen, noch macht der Tod Schluss. Das ist die Bedeutung dieser ganzen Szene auch. Es gibt für keinen Menschen, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, eine Möglichkeit, dem Richterthron Gottes zu entkommen. Jeder steht da. Zwei Orte werden in Vers 13 besonders genannt, das Meer und das Totenreich. Das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren unter Tod, und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Wir haben zwar drei Hauptwörter hier, Meer, Tod und Totenreich, aber Tod und Totenreich sind der Sache nach dasselbe. Der eine ist der Chef gewissermaßen, der andere der Aufenthaltsort. Und wir hatten früher schon festgestellt, dass der Tod in der Bibel personale Züge hat, der Tod. Vers 14 wird er dann auch in den Feuersee geworfen. Für uns ist der Tod ja ein Zustand, aber einen Zustand kann man nicht in den Feuersee werfen. Das Reich der Toten, ja, und der Chef des Totenreichs. Das ist dann spannend, wenn Vers 14 ist, der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen werden, dann werden Hades und Hölle tatsächlich eins. Dann geht der Hades in der Hölle auf. Luther hat ja manchmal, genau genommen falsch, auch das Totenreich mit Hölle übersetzt. Ist eine Vorstufe der Hölle. Deshalb ist es nicht komplett falsch, aber eben auch nicht ganz richtig. An dieser Stelle werden sie tatsächlich dann vollends eins. Dabei ist wichtig, der Fürst des Todes hat nicht die Schlüsselgewalt über sein Reich. In Offenbarung 1,18 stellt sich Jesus vor mit der Feststellung, ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Auch der Tod ist längst eine entmachtete Macht und Größe. Und deshalb kann der Herr Jesus jetzt auch aufschließen und gebieten, dass die Toten aus dem Totenreich raufkommen und vor seinem Thron Rechenschaft ablegen müssen. Adolf Pohl sieht auch das Meer als Teil des Totenreichs. Ich persönlich neige eher dazu, dass es hier als Beispiel steht für die Orte, von denen man denkt, dass jemand für immer und unwiderruflich verschwunden ist. Gerade Meer und Wasser spielt ja auch eine Rolle, etwa wenn wir an die asiatischen Religionen denken. Man möchte dem Rat der Wiedergeburt, letztlich auch dem Wiedererscheinen vor Gott, entgehen. Ist ja nur die asiatische Variante dieser Vorstellung, indem man sich verbrennen lässt, die Asche in den Ganges streut etc. und die Asche dann sich praktisch auflöst, verschwindet in den Tiefen des Meeres, wo man meint, dann kann sie keiner mehr zusammenfinden. Nein, auch das Meer gibt alle Toten, egal in wie viele Stäubchen sie zerstreut sein mögen, rund um den Globus wieder her. Für den allmächtigen Gott überhaupt kein Problem. Also ich denke, das Meer, deshalb steht es für die Aussage, egal wo und wie Menschen verschwunden sind oder versucht haben, sich dem Antlitz Gottes zu entziehen, so wirksam und effektiv und so einfallsreich wie nur möglich, jeder wird vor diesem Thron erscheinen. Jeder. Und so stehen sie, die Toten, kleine und große, vor dem großen weißen Thron, vor dem Thron der Allmacht und Herrlichkeit Gottes. Und dann werden Bücher geöffnet. Jetzt kommt noch, wenn wir so wollen, ein drittes Utensil dazu. Wir haben den Thron, die Menschen und als drittes Bücher. Handelt sich um genau zwei Arten von Büchern. Die einen gibt es in der Mehrzahl. Das sind, wenn man so will, wahrscheinlich ganze Bibliotheken, wenn man dann schon im Bild der Bücher bleibt. Das andere erscheint nur in der Einzahl. Und Vers 12 sagt uns, worin der Unterschied zwischen diesen Büchern besteht, wird ganz genau beschrieben. Es wurden Bücher geöffnet, hier gelb markiert, die in der Mehrzahl. Und ein anderes, jetzt magentafarben markiert, ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, jetzt kommt wieder die gelbe Markierung, gemäß ihren Werken entsprechend dem, was in den Büchern, Mehrzahl, geschrieben war. In den Büchern, in den ganzen Bibliotheken, sind die Werke eines jeden Menschen verzeichnet. Sie bilden die Grundlage für den ersten Teil der Urteilsfindung. Zweimal wird in den Versen 12 und 13 festgestellt, und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken. Es spielt sehr wohl, auch im Neuen Testament, eine Rolle, was der Mensch tut oder was er nicht tut. Es ist keineswegs so, dass all unsere Werke nebensächlich wären. Gerettet werden wird durch die Gnade Jesu Christi. Unsere Werke sind deshalb nicht bedeutungslos. Wobei wir nochmal sehen, das Urteil steht aufgrund der Allwissenheit Gottes und auch des Ablaufs der Heilsgeschichte von vornherein schon fest. Es bringt allein schon die Bezeichnung die Toten zum Ausdruck. Sie werden von vornherein, bevor das Gericht stattfindet, als Tote bezeichnet, die hier ihr Urteil empfangen. Ob wir an ganz reale Bücher zu denken haben, spielt keine Rolle. Wichtig ist, jede einzelne Tat eines jeden einzelnen Menschen ist bei Gott registriert. Was bei diesem ersten Teil der Urteilsfindung festgestellt wird, wird hier nicht gesagt. Das können wir aber mit absoluter Gewissheit und Zuverlässigkeit anderen Aussagen der Schrift entnehmen. Als Beispiel hatten wir als Lesung Verse aus Römer 3. Da stellt Gottes Wort zum Beispiel Vers 12 fest, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Wir müssen es richtig verstehen, das heißt nicht, dass kein Mensch da oder dort auch mal eine einzelne gute Tat vollbringen könnte. Es geht um die Gesamtbilanz eines Lebens, das ist damit gemeint. Es ist keiner, der unterm Strich in seinem Lebenssaldo ein Plus vor Gott hätte. Alle tiefrot in den Zahlen, ja. Und Vers 23 nach Luther ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal ausnahmslos Sünder und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Keiner, nicht ein einziger Mensch kann aufgrund seiner Werke vor Gott bestehen. Es ist wichtig, dass wir uns das bei dieser Gelegenheit auch noch mal ganz konkret vor Augen führen. Es ist ganz logisch. Gottes Wort führt das an verschiedenen Stellen auch immer wieder aus. Der Grund liegt daran, dass ich nicht eine einzige Schuld, die ich vor Gott auf mich geladen habe, und wenn sie auch noch so winzig sein mag, jemals wieder ausgleichen kann. Denn manche Menschen befinden sich im Irrtum, die meinen, na gut, okay, da habe ich vielleicht ein bisschen gelogen, da habe ich beim Edeka das Wechselgeld zu viel zurückgekriegt und nicht wieder zurückgegeben, was zu viel war, waren ja nur 50 Cent. Ist ja nicht so schlimm, aber ich habe dann gleich anschließend noch was Gutes gespendet und was weiß ich was alles und meinen, ja, so könne man mit den guten Taten die schlechten wieder aufwiegen, ist ein Irrtum. Wenn ich alles zu 100% richtig gemacht habe, dann habe ich nichts anderes als das Soll erfüllt. Dann habe ich eine Nullbilanz vor Gott, keine Minusbilanz. Das ist das Positivste, was ich theoretisch erreichen kann vor dem lebendigen Gott, eine Nullbilanz. Aber jedes Minus, das irgendwann im Laufe meines Lebens dazukommt, bringt mich tiefer in die roten Zahlen hinein. Ich habe nichts, womit ich es ausgleichen könnte. Denn das Maximum bleibt immer die Null vor Gott. Ich kann keinen Verdienst erwerben. Das ist die falsche Lehre der römisch-katholischen Kirche und an anderen Stellen, dass man meint, die Heiligen und die Maria etc., die würden mit ihren guten Werken Verdienste anhäufen, aus denen man dann den Ablass gewähren könne etc. Vollkommen unbiblische Lehre. Also es ist ganz wichtig, jede einzelne Sünde, und sei sie noch so winzig klein, verursacht einen Makel, den ich nicht bereinigen kann. Und jeder Makel, und sei er noch so winzig, trennt uns vom reinen und heiligen Gott, denn der sitzt auf dem weißen Thron. Vollkommene Reinheit, vollkommene Heiligkeit, da passt nicht eine einzige Sünde dazu. Und deshalb führen alle Religionen in die Irre und kennen deshalb zwangsläufig auch keine Heilsgewissheit. Das ist ja das Besondere des christlichen Glaubens, dass Heilsgewissheit kennen. Alle Religionen kennen keine Heilsgewissheit, weil sie immer noch zumindest ein Stück auf die Werke des Menschen als Grundlage des Heils vertrauen. Und die reichen logischerweise nicht aus. Es gibt für jeden Menschen einen ganz einfachen Weg festzustellen, ob er auch zu dieser Kategorie Menschen gehört, die keinen Plus erwerben können. Wir müssen nur versuchen, einen einzigen Tag vollkommen sündlos zu leben. Wachen morgens mit geschärftem Gewissen auf und gucken dann, dass wir einen ganzen Tag ohne ein einziges böses Wort, ohne einen bösen Gedanken, ohne eine unterlassene Tat der Liebe, Fürsorge und so weiter über die Runden kommen. Und wenn wir ehrlich sind, ihr Lieben, wir werden abends ins Bett gehen, bilanzieren und feststellen, hat nicht funktioniert. Ja. Und je mehr wir uns bemühen, umso feiner wird das Gewissen. Kleine Nachlässigkeiten, die wir vorher vielleicht gar nicht als solche bemerkt haben, fallen uns plötzlich auf. Und je mehr wir uns anstrengen, umso deutlicher tritt uns vor Augen, geht nicht. War auch der Weg Martin Luthers, der ihn zur Erkenntnis der Wahrheit geführt hat, zur Notwendigkeit der Gnade. Hat sich abgestrampelt und gemüht, vor Gott gerecht zu sein. Und je mehr er sich bemüht hat, umso mehr ist ihm deutlich geworden, wie ihn eine riesige Menge Schuld vom lebendigen, heiligen Gott trennt. Und ist übrigens einer der Beweise für die Richtigkeit der Bibel gegenüber allen Religionen, wenn wir mal auf Thema Zuverlässigkeit der Schrift kommen, so der Herr Gnade schenkt dieses Jahr noch. Auch allein die Bibel hat eine stimmige und nachprüfbare Anthropologie, nämlich Lehre vom Menschen. Alle Religionen und Weltanschauungen bauen auf dem Irrtum auf, dass der Mensch im Innersten seines Wesens doch noch irgend so was wie einen göttlichen Funken hat. Irgendwie gut ist. Und jetzt muss es darum gehen, diesen vermeintlich guten und göttlichen Kern zu enthüllen, ihn zu befreien, ihn zu stärken, ihn von negativen Umwelteinflüssen, vor allem von denen von den Eltern und so weiter, zu befreien, damit sich das vermeintlich Gute entfalten kann. Die Bibel sagt, blanker Unsinn. Seit dem Sündenfall ist nichts Gutes im Menschen. Die Bibel ist da knallhart. Schon 1. Mose 8, Vers 21 stellt der Herr nach dem furchtbaren Gericht der Sintflut fest, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Eine ganz spannende Begründung vom Herrn selber. Denn das Dichten, also das Sinnen, das Trachten, das Streben des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ist böse von Jugend auf, sagt die Bibel. Also der Herr sagt sich, seine Logik, wenn ich die Sünde der Menschen konsequent strafen wollte, dann müsste ich permanent mit einem Gericht nach dem anderen die ganze Erde verwüsten und verheeren. Die Kerle und Mädels sind miteinander alle so furchtbar schlimm, ginge nicht anders. Das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Weil volkstümlich Sünde mit unmoralischem Verhalten gleichgesetzt wird, meint, wie gesagt, die breite Masse, wenn ich mich halbwegs anständig verhalte, dann wird Gott schon irgendwie mit mir zufrieden sein. Die Welt ist voll von Menschen, die so denken. Gewissheit ihres Heils haben sie logischerweise nicht. Wenn er die fragt, ja, kommst du in den Himmel? Was ist die Antwort? Ich hoffe schon. Aber sicher ist sich logischerweise keiner, ob es wirklich reicht. Wie wir gesehen haben, selbst nach dieser Logik reicht es für keinen, im Gericht Gottes zu bestehen. Wenn auch nur einer hier in der Kirche oder vor dem Bildschirm sitzen mag, der diese Hoffnung haben sollte, durch ein halbwegs gutes Leben vor Gott zu bestehen, wirf diesen Gedanken fort. Funktioniert garantiert nicht. Solche Gedanken beruhen auf dem Irrglauben, dass wir uns mit guten Werken ein Plus bei Gott erwirtschaften könnten, mit denen wir das Minus unserer Sünden ausgleichen könnten. Nochmal, ist ein Irrtum. Gottes Wort braucht deshalb an dieser Stelle auch gar nicht zu erwähnen, zu welchem Ergebnis das Gericht gemäß den Werken folgt, kommt. Es lautet ausnahmslos, der ewigen Verdammnis schuldig. Über jedem Menschen ausnahmslos der ewigen Verdammnis schuldig. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Da ist keiner, der aufgrund seiner Werke, seines Lebens vor Gott bestehen kann. Mit dieser Feststellung ist das Gericht aber noch nicht zu Ende. Jetzt wird das andere Buch geöffnet. Vers 15. Es ist das Buch des Lebens. An einigen Stellen wird es auch das Buch des Lammes genannt. In diesem Buch stehen die Namen derer, die zu Gott gehören. Logischerweise deshalb das Buch des Lammes, weil da die drinstehen, die das Heil, das das Lamm für sie am Kreuz vollbracht hat, für sich angenommen haben, die zum Lamm gehören. Die sich durch das Blut des Lammes haben reinwaschen, erlösen lassen von ihren Sünden, denn einen anderen Weg zum Heil gibt's nicht. Der Weg zum Heil führt ausnahmslos über Golgatha. Er führt unterm Kreuz Jesu durch, nur dort können wir unsere Sünde bereinigt bekommen. Nur dort kann das Minus unseres Lebens gelöscht durch das Blut Jesu ausgestrichen werden. Seit wann stehen die Namen der Erlösten in diesem Buch des Lebens? Sagt die Bibel auch sehr deutlich, von Anbeginn der Welt, also mit Grundlegung der Welt. Das ist spannend in der Bibel. Ich werde es hier nur ganz kurz andeuten, breiter haben wir es ausgeführt 2011 bei der Predigtreihe zur Erwählung. Die Erwählung fand schon vor Grundlegung der Welt statt, aber die Eintragung ins Buch des Lebens mit Grundlegung der Welt. Ganz präzise Unterscheidung, präzise Formulierung in der Schrift. Gewissermaßen in dem Moment, in dem die Gedanken Gottes anfangen konkret zu werden mit der Schöpfung, wird auch das Buch des Lebens konkret. Und die Erwählten werden in diesem Buch eingetragen. Unsere Namen stehen also seit Jahrtausenden in diesem Buch, soweit wir zu Jesus gehören. Das ist entscheidend, dass unsere Namen in diesem Buch geschrieben stehen. Das sagt Vers 15. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. In diesem Zusammenhang müssen wir davon ausgehen, dass sie allesamt unter dieses Urteil fallen, weil sie allesamt von vorneweg als Tote bezeichnet werden. Wir haben festgestellt, aufgrund seiner Werke ist jeder Mensch der ewigen Verdammnis im Feuersee schuldig. Es gilt auch für jeden von uns. Und deshalb ist das Buch des Lebens so wichtig. Wir können sagen, es ist das Buch der Begnadigung. Wir haben letzten Sonntag ja gehört, Jesus ist am Kreuz tatsächlich für alle Menschen gestorben. Er hat die Sünde aller mit seinem Leben bezahlt. Alle sind von Gott begnadigt. Aber nicht jeder hat diese Begnadigung angenommen. Das ist das Problem. Wer die Begnadigung angenommen hat, dessen Name steht in diesem Buch. Und das ist nun ein spannender Moment für jeden Einzelnen. Stellen wir es uns wieder ganz bildlich vor. Da werden also zunächst aus den Büchern die Werke der Sünden vorgelesen. Nehmen wir als Beispiel Fritz Müller aus Kleinglauberstein. Die Stimme vom Thron nennt seinen Namen. steht er da, der Fritz Müller aus Kleinglauberstein vor dem großen weißen Thron. Und dann werden die Bücher aufgetan. Und dann wird Seite um Seite vorgelesen, voller aktiver Sünden, voller passiver Versäumnisse, vielleicht sogar mitwirken an ganz großen Schandtaten, wie wir sie die letzten Jahre und bis heute erleben. Und Fritz Müller wird immer kleiner und kleiner. Am Schluss stellt die Stimme vom Thron fest, der ewigen Verdammnis schuldig. Und dann wird das Buch des Lebens aufgeschlagen. Hat Fritz Müller die Begnadigung, die Tilgung seiner Sünden angenommen, fragt die Stimme vom Thron. Seiten werden geblättert bis zum Buchstaben M wie Müller. Der Zeigefinger des Allmächtigen fährt die Namenseinträge runter. Müller, Aida, Müller, Anton. Weiter geht's runter, Buchstabe um Buchstabe. Müller, Frieda. Aber kein Müller Fritz aus Kleinglauberstein. Liebe Geschwister und liebe Zuhörer, wissen wir, dass unser Name im Buch des Lebens geschrieben steht? Bei denen, die hier stehen, wie gesagt, durfte das leider bei keinem einzigen der Fall sein. Hier stehen die vor Gericht, die A als die Toten bezeichnet werden, die B ja bei der zweiten Auferstehung erst dabei sind. Über die erste Auferstehung haben die Verse 4 bis 6 gesagt, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod, der Feuersee, keine Macht. Die erste Auferstehung wird deshalb auch als Auferstehung der Gerechten bezeichnet. Nicht die Auferstehung der Toten, Auferstehung der Gerechten. Lukas 14, 14, so Jesus selber dort. Die zweite Auferstehung ist dagegen die Auferstehung der Unbekehrten, der Ungerechten. In Johannes 5, 29 nennt Jesus sie deshalb Auferstehung des Gerichts. Wer an der zweiten Auferstehung erst dabei ist, der wird auferweckt zum Gericht vor Gott. Nicht zum Preisgericht der Gläubigen, sondern zum Urteil vor dem großen weißen Thron. Dieses Gericht hier hat nicht die Funktion, zwischen Gerechten und Ungerechten zu entscheiden. Man darf es nicht mit Matthäus 25, Trennung von Böcken und Schafen, verwechseln. Hatten wir auch schon festgestellt. Hier stehen ausnahmslos solche vor dem Thron, die Gott ignoriert oder sich sogar aktiv und bösartig gegen ihn aufgelehnt haben. Die Aufgabe dieses Gerichts ist die Feststellung, dass jeder von ihnen völlig zu Recht und verdient dem zweiten Tod überantwortet wird, in den Feuersee geworfen wird. Adolf Pohl schreibt zur Notwendigkeit dieses Gerichts, die Bibel kennt kein Übergehen des Bösen. Auch Gottes Liebe macht Gottes sachliche Stellungnahme zum Bösen nicht überflüssig. Er unterzieht jedes gelebte Leben einer Beurteilung. Zu nichts wird er am Ende geschwiegen haben. Nach einem jahrtausendelangen Stillehalten wird die Menschheitsgeschichte aufgearbeitet. Ich habe immer wieder auch schon gesagt, auch das ist ein ganz großer Trost bei aller furchtbaren Schrecken, der mit diesem Gericht auf der einen Seite verbunden ist. Aber es ist der große Tag der göttlichen Gerechtigkeit. Und viele hoffen und harren ja in diesen Tagen sehnsüchtig auf Gerechtigkeit, auf das Gericht über das Böse und Menschenverachtende. Nachdem nun ja auch mehr und mehr die katastrophalen Folgen verschiedener Maßnahmen zutage treten und das Böse und Menschenverachtende immer weniger geleugnet werden kann, das in den vergangenen Jahren gewütet hat, und unbeeindruckt der immer deutlicher werdenden Folgen immer noch weiter wüten darf. Da wächst die Sehnsucht nach Gerechtigkeit Tag für Tag mit. Viele hoffen, dass diese Gerechtigkeit noch hier auf Erden als irdische Gerechtigkeit walten wird. Darauf wage ich ehrlich gesagt nicht zu hoffen. Ich sehe nichts, was der zunehmenden Herrschaft des Bösen, der Willkür, der Menschenverachtung, des unverhohlenen Totalitarismus noch wirksam, notwendend, Gerechtigkeit schaffend in den Arm fallen könnte. Es ist ja schon etwas atemberaubend, wie in einem Land mit unserer Geschichte, die wir uns so rühmen, ein demokratisch-freiheitlicher Rechtsstaat zu sein, uns auf unsere verfassungsmäßige Ordnung berufen etc., wie da Politiker in Regierungsverantwortung sein dürfen, die unverhohlen und dreist totalitäre Gesinnung zur Schau tragen. Und diejenigen, die es anmahnen, dann als Staatsfeinde behandelt und verfolgt werden. Es ist ungeheuer. Dennoch, liebe Geschwister, bin ich voller Zuversicht und Hoffnung. Der Tag der Gerechtigkeit und des Gerichts wird kommen. Wobei wir ja allen, die heute noch am Bösen mitwirken, von Herzen wünschen, dass sie sich vom Bösen ab und dem Heil in Jesus Christus zuwenden, damit sie Vergebung ihrer Sünden und ewiges Heil empfangen. Eine Frage steht an dieser Stelle und auch sonst immer wieder im Raum: Was ist mit denen, die nie das Evangelium gehört haben? Und vermutlich dürfte, wenn wir die Jahrtausende durchschauen, das wahrscheinlich sogar die Mehrheit gewesen sein. Selbst heute gehen ja manche noch in die Kirche. Aber wird ihnen das Evangelium dort so gepredigt, dass sie sich selber als Sünder erkennen? Werden ihnen die Gnade Gottes und die Notwendigkeit der Umkehr zu Jesus deutlich gemacht? In den meisten Fällen befürchte ich nicht. Eine letztgültige Antwort auf diese Frage können wir meines Erachtens schwer geben. Manche haben ja die Hoffnung, dass diejenigen, die in diesem Leben nie in die Entscheidung gestellt wurden, in der Ewigkeit noch, im Jenseits, nach dem Tod die Entscheidung haben können. Die Schrift selber legt entsprechend Matthäus 25 nahe, dass zumindest eine Rolle dabei spielen dürfte, ob diese Menschen der Stimme Gottes in ihrem Gewissen gefolgt sind. Denn die Bibel sagt das an verschiedenen Stellen im Alten Testament, schon Micha 6, Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Auch der Mensch, der aufgrund fehlender oder mangelhafter Verkündigung nie auf Jesus Christus und die Notwendigkeit einer persönlichen Beziehung mit ihm hingewiesen wurde, kann anhand der Schöpfung erkennen, dass ein allmächtiger Gott ist. Niemand, sagt Paulus deshalb im Römerbrief, hat eine Entschuldigung, nicht ein einziger, Römer 1. Keiner kann eines Tages vor dem Thron Gottes stehen, mit den Schultern zucken und sagen, ja, woher sollte ich wissen, dass es dich wirklich gibt? Er hat keine Entschuldigung, die Schöpfung hat es ihm jeden Tag gesagt, von morgens bis abends. Das Gänseblümchen, der Spitzwegerich, seine eigene Existenz, haben es ihm jeden Tag verkündigt. Es gibt einen Schöpfer, der dich und all das drumherum geschaffen hat. Wer so dumm ist, so mit allen Brettern der Welt vernagelt, dass er das nicht begreift und nicht begreifen will, ist selber schuld. Er hat keine Ausrede vor dem lebendigen Gott. Die Fakten sind eindeutig. Und es kann auch keiner sagen, woher hätte ich wissen sollen, wie ich mich richtig verhalte? Woher hätte ich wissen sollen, was gut und böse ist? Das gilt für heute, für unsere Politiker, für die Richter beim Bundesverfassungsgericht und wo sie überall sitzen, für die Politiker, die Verfassungsschützer, Geheimdienstler und alle anderen ganz genauso. Kein einziger von ihnen kann sagen, woher hätte ich wissen sollen, was gut und was böse ist. Das waren doch die Vorschriften, ich habe mich doch nur ans Gesetz gehalten. Selbst wenn. Jeder weiß in seinem Herzen, was gut und was böse ist. Und jeder trägt die volle Verantwortung dafür, wenn er das Böse tut und nicht das Gute. Das Gewissen, das Gott in unser Herz gelegt hat, in das Herz eines jeden Menschen, sagt es klar und deutlich. Nachdem Paulus in Römer 1 deutlich gemacht hat, dass jeder den allmächtigen Gott anhand der Schöpfung erkennen kann, dass er da ist und diesbezüglich keine Ausrede hat, kommt Paulus in Römer 2 auf die Instanz des Gewissens zu sprechen und sagt, wenn nämlich Heiden, also die Nichtjuden, die Völker, die Nationen, die das Gesetz, das Wort Gottes nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Und deshalb hat auch der Mensch, der Jesus nicht kennt, ein schlechtes Gewissen, wenn er was Falsches gemacht hat. Weil ihm sein Gewissen sagt, mein lieber Freund, war Mist. Paulus will an dieser Stelle, wir dürfen es wieder nicht zu pauschal verstehen, Paulus will damit nicht sagen, dass die Heiden alle das Gesetz halten. Aber sie wissen, auch ohne Gottes geschriebenes Wort, was gut und was böse ist. Wir sehen allerdings, ging mir bei der Vorbereitung durch den Kopf, auch die Dramatik der Gefahr, wenn das Böse in diesen Tagen mit aller Teufelsgewalt versucht, die Werte völlig auf den Kopf zu stellen. Das ist ein Generalangriff Satans auf das Gewissen, das Gott in das Herz eines jeden Menschen hineingelegt hat. Und deshalb versucht das Böse auch Gewalt über die Kinder von klein an, möglichst aus dem Wochenbett raus, in die Kindergrippe, in die Kita, in den Kindergarten, in die Schule, Ganztagesschule, dem Einfluss der Eltern so weit wie möglich zu entziehen und die Indoktrination, die totale Indoktrination, macht vom Mutterleibe an. Und ich dachte, das sind ja die Versuche, die Werte völlig auf den Kopf zu stellen. Das ist ja das, was wir heute erleben. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind so praktisch. Man muss heute ja fragen, und ich bin nicht derjenige, der das als Erster fragt, wer schützt eigentlich unseren Staat und seine verfassungsgemäße Ordnung vor dem Verfassungsschutz? Fragen andere. Dass diejenigen, die die Verfassung schützen müssten, nicht diejenigen anklagen, die die Verfassung als Feinde aktiv bedrohen, sondern diejenigen als Verfassungsfeinde bezeichnen, die sich zur Verfassung bekennen, zu unserem Grundgesetz. Eine totale Verdrehung, eine dreiste Verdrehung um 180 Grad, eine Verdrehung um 100% ins absolute Gegenteil. Böses wird gut und Gutes wird böse genannt. Und das auf nahezu allen Ebenen des Lebens. Ob das das CO2 ist oder alles mögliche andere. Das Lebenselixier schlechthin wird verteufelt und verdammt. Und Milliarden und Billionen werden hinausgeschmissen, um das, was unser Leben auf diesem Planeten ermöglicht und ihn grün macht, zu vernichten. Wir erleben eine hundertprozentige Umkehrung der Werte. Und ich musste denken bei der Vorbereitung, die Aussage Jesu, Matthäus 24, 22, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch gerettet werden, kann das vielleicht auch in diese Richtung deuten. Dass durch das Wirken des Bösen der Gewissenskompass der Menschen immer mehr zerstört wird, dass sie am Schluss wirklich nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Weil sie von klein auf vom Mutterleibe an indoktriniert werden. Eines werden wir diesbezüglich sagen können, das Blut der Verführten wird der Hand von denen fordern, die diese satanische Verwirrung angestiftet haben und weiter anrichten werden. Das Urteil des Herrn wird ein hartes sein an dieser Stelle. Für uns noch einmal zum Schluss ist die Frage entscheidend, weiß ich, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Ich habe schon vor vielen Jahren gesagt, an einer Stelle dürfen wir egoistisch sein. Egoismus ist ja eigentlich ein Wort, das in der Bibel oder in christlichen Kreisen nicht so gerne gehört wird. Aber mindestens an einer Stelle dürfen wir egoistisch sein, wenn es um unser ganz persönliches Heil geht. Da hilft mir nichts, wenn der Christian oder wer auch immer weiß, dass sein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Da muss ich ganz persönlich wissen, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Und deshalb singen wir auch im Anschluss an die Predigt das Lied Komm zu dem Heiland, komme noch heut. Dass doch jeder kommt, der es noch nicht sicher weiß. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott, himmlischer Vater, Wir können dich nur von ganzem Herzen bitten, dass wir eines Tages nicht zu denen gehören, die erst bei der zweiten Auferstehung, bei der Auferstehung der Toten, die wirklich tot sind, weil sie kein Leben, kein Sein in dir haben, gehören. Die erst auferstehen zur Auferstehung des Gerichts und nicht zur Auferstehung der Gerechten und zur Auferstehung des Lebens, sondern dass wir, jeder von uns ganz persönlich wissen, ja, mein Name steht in diesem Buch des Lebens, mein Name steht im Buch des Lammes, weil ich dieses Heil für mich ganz persönlich angenommen habe. Und wir bitten dich auch für diejenigen, Herr, die heute das Gute mit Füßen treten und das Böse recht heißen. Du weißt, wo sie überall sitzen und was sie tun. Wir wollen nicht ihren Untergang und ihr Verderben. Wir wollen auch, dass sie gerettet werden, das Heil finden, dass sie umkehren von ihren bösen Werken, dass sie sich von dir und nicht von Satan leiten lassen, dass ihnen doch das Gewissen schlägt, so laut, dass sie keine Nacht mehr schlafen können, nicht eine Stunde in der Nacht, sondern wirklich begreifen, was sie anrichten, welches Leid, welches Elend, welche Not sie über andere bringen, wie sie dich, deine Ordnungen, das Gute, das du geschaffen hast, zerstören, beschädigen, mit Füßen treten. Und dass sie doch erkennen, dass sie auf einem ganz falschen Weg sind. Und dass sie bei denen dabei sein werden, die dann eines Tages das Urteil empfangen, der ewigen Verdammnis schuldig. Und dass sie niemand, auch nicht ihre heutigen Hintermänner oder wer auch immer, auch nicht Satan selbst, wird vor diesem Gericht retten können und sie vor diesem Gericht bewahren. Dass dieser Ernst des Gerichts, der Ernst deiner Heiligkeit durch jeden ins Mark und in die Glieder fährt. Er erzittert und erbebt vor dir und deiner Allmacht, vor deiner Reinheit und Heiligkeit. So bitten wir dich auch heute nochmal für unser Volk und Vaterland, dass du durch den Bösen wehrst, seine Pläne zunichte machst, wo immer es nach deinem Willen möglich ist. Dass doch noch viele vom Bösen ablassen und sich dir zuwenden. Und dass du uns in der Nachfolge auch im Eintreten für unseren Staat und für seine verfassungsmäßige Ordnung Mut schenkst, treu zu bleiben, auf das Rechte hinzuweisen, weiter zu betonen, unnachgiebig zu sein, was gut ist und was böse, und dass wir daran bleiben, das Gute gut und das Böse böse zu nennen. Und dass doch viele auch dabei mitmachen. Und loben und preisen dich, dass du weiterhin schützen, bewahren, deine Hände um und hältst, durch deinen Heiligen Geist in uns bist und Mut und Kraft verleihst, auch in diesen Tagen, bis du wiederkommst zur Entrückung, und freuen uns drauf. Und so segne, bewahre du unsere Gemeinde, unser Netzwerk, unsere Familien, unsere Kinder, unsere Anbefohlenen, Herr, nah und fern, auch die Geschwister, die mit uns aus der Ferne verbunden sind. Stärke und tröste uns, auch die Alten, die Kranken, die Einsamen, die Verzagten, die Niedergeschlagenen, richte sie auf. Gib ihnen Kraft, Freude, Zuversicht ins Herz. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.